D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Manche Sportler machen mehr über sich reden, wenn sie in die Disco gehen, dort eine neue Flamme finden oder sich wieder voneinander trennen. Siehe Sylvie und Raphael van der Vaart. Auch dieser Aspekt wird gleich in unserer nächsten Folge zum Thema Höher, Schneller, Weiter, Sportler als Vorbilder eine große Rolle spielen. Den Beginn habt ihr schon gestern bei uns im Hörsaal miterleben dürfen, als Sebastian Herrmann von der Süddeutschen Zeitung seine Studiogäste vorstellte. Dazu gehören die Leichtathletin Vanessa Loh, die Vergleiche zieht zwischen behinderten und nichtbehinderten Sportlern, und Dr. Carina Sophia Linne, eine Sporthistorikerin der Universität Potsdam. Gerade behinderten Sportlern wird oft nachgesagt, sie seien besonders zäh und ausdauernd, was wiederum Nichtbehinderte sehr schätzen. Und in der ehemaligen DDR wurden Sportler als Vorbilder geradezu gezüchtet, mit allen erlaubten und höchst fragwürdigen Mitteln. Unser Kooperationspartner ist das Einstein-Forum Potsdam, das die Diskussion innerhalb der Reihe Mama oder Einstein – Vorbilder im Wandel der Zeiten – für uns am 16. Januar 2013 aufgezeichnet hat. Wir blenden uns jetzt also exakt dort ein, wo wir gestern ausgestiegen sind.
Frau Linne, ich habe ein Zitat gefunden von einem, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Zeitgeschichte zu tun, aber es ist schon 15, 16 Jahre her, deswegen kriegen Sie jetzt die Frage. Der ehemalige amerikanische Profibasketballer Charles Barkley hat man in einem relativ ungewöhnlichen Werbespot für seinen Sponsor damals gesagt, und ich zitiere: Ich bin kein Vorbild. Ich werde nicht dafür bezahlt, Vorbild zu sein. Ich werde dafür bezahlt, auf dem Feld Chaos anzurichten. Eltern sollten Vorbilder sein. Nur dass ich einen Ball danke, bedeutet nicht, dass ich eure Kinder großziehen kann. Da steckt ja irgendwie sehr viel drin. Also wir erwarten ja von Sportlern offenbar viel, viel mehr noch, als dass sie eine Medaille holen bei großen Wettkämpfen, dass sie Bestleistungen erzielen, sondern die müssen ja auch irgendwie bessere Menschen sein. Wo kommt denn das her?
Tja, das Idol des besseren Menschen. Also ich glaube, Pierre de Coubertin, der Begründer der Olympischen Spiele der modernen Neuzeit ist, hatte sich damals vorgestellt, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie über die Nation sich friedliebend zusammen zu spielen finden und dass sie nicht der Triumph im Vordergrund steht, sondern dass der Wettkampf, der gemeinsame Wettkampf, also wichtig ist. Komischerweise ist es nur so, dass 1904 zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in St. Louis, da gab es Spiri di Luis, das war ein Marathonläufer, der damals schon für sich irgendwie gedacht hat, naja, er will diesen Wettkampf gewinnen, aber merkt, er schafft gerade an denjenigen vor ihm nicht vorbeizukommen. Er ist halt auf den Wagen gesprungen und hat halt abgekürzt und ist dann über die Ziellinie und hat dann in erster Linie gewonnen, aber der Sieg wurde ihm dann sozusagen aberkannt.
Und Entschuldigung, ist es der Spiridon Luis, nachdem zum Beispiel in München der Spiridon Luis-Ring benannt ist und das Marathontor im Olympiastadion? Das ist ja auch ein sehr fragwürdiges Vorbild. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Kann auch sein, dass ich mich da bei der Vorlesung falsch erinnere.
Aber wir halten fest, solange es organisierten Sport gibt, solange versuchen die Menschen wahrscheinlich zu betrügen. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß.
Genau.
Was Sie gerade erzählt haben, dass die olympischen Ideale von Völkerverständigung und der faire Wettkampf unter Brüdern, war wahrscheinlich von Anfang an so ein bisschen ein...
Ja, naja, also mit 1912, mit den Olympischen Spielen in Stockholm, setzte dann irgendwo so diese Totalisierung des Leistungsgedanken auch ein. Mhm. Und dann mit den 20er Jahren, mit den Spielen, die dann immer mehr, also wo alle modernen Sportarten mit drin verbunden waren, war dann klar, dass auch, also da wurde dann Sport als Wirtschaftsfaktor auch schon angesehen in den 20er Jahren. Also Kommerzialisierung setzte auch ein, und natürlich hat das dann ab der Zeit, Ende des Nationalsozialismus quasi, mit dann dem Systemwettkampf, der vielleicht noch präsenter ist, mit dem Kalten Krieg auf der Aschenbahn, mit der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz, dann dazu geführt, dass am Ende nur der erste Platz zählt. Also ich meine, das war ganz wichtig. In der Zeit ab 1969, wo die DDR Leistungssportbeschlüsse herausgegeben hat, wo es darum ging, auf dem Medaillenspiegel auf dem ersten Platz zu sein, vor den USA, vor der Bundesrepublik. Wir sitzen hier in München 1972, die deutschen Spiele, also das hat dazu geführt, dass man heute sagen kann, dass der vierte Platz nicht mehr reicht. Also das ist alles so eine Entwicklung hin zu dem, dass heute auch Millionen Gelder in den Leistungssport gehen, was wichtig ist, aber die Frage ist dann auch am Ende, wie viel dann in die breite Masse geht. Was zum Beispiel im System der DDR, der Breitensport, wie er hieß, der war auch an zweiter Stelle.
Das heißt, es waren noch immer irgendwie Stellvertreter-Wettkämpfe, also so bei Olympischen Spielen ähnlich wie bei Fußball-Weltmeisterschaften. Man empfindet ein Wir-Gefühl, wir Deutsche, obwohl sie im Stadion unterwegs sind, haben wir das Gefühl, wir siegen mit, wir verlieren aber nicht mit. Ist es so wie die Gladiatorenspiele, klingt das ein bisschen, oder? Also so, wir schicken unsere Besten in einen Stellvertreterkampf. Ist das nicht so sportimmanent? War das nicht immer so? Durch die Professionalisierung?
Ja, also natürlich hat der Grad der Professionalisierung zugenommen und auch 1996 die Coca-Cola-Spiele in Atlanta. Mhm. Aber generell ist halt die Frage, also was dann die Vorbildwirkung, also wenn man sich dann die Olympischen Spiele nimmt und guckt, wer dort gewonnen hat und wenn man dann von der DDR dann das Politische mit reingenommen hat, dass Spitzensportler geflohen sind, die einfach Medaillen geholt haben und das System zum Beispiel dann reagieren musste und sie Republikflüchtlinge genannt hat und dass man das sozusagen darauf reduziert hat in dieser Phase.
Und unser aktueller Innenminister, der verlangt von Sportlern bei internationalen Wettkämpfen, dass sie Deutschland repräsentieren. Das klingt sehr nach dem, wie war der Name, Täfe Schur, der ehemalige DDR-Radsportmeister. Das war der bekannteste und populärste Sportler in der DDR lange Zeit. Und er wurde auch als Diplomat im Sattel bezeichnet. Das klingt ja eigentlich so, als würde da von Ihnen was ganz Ähnliches verlangt. Und wie fühlt sich das denn überhaupt an, wenn man ein Land repräsentieren soll, obwohl man eigentlich nur weiter als die anderen springen will?
Also in dem Sinne ist es natürlich schon erstmal ein tolles Gefühl. Also das fängt an bei der einheitlichen Einkleidung. Wir haben jeden Tag vorgeschrieben, was angezogen wird. Das gibt ja schon der Mannschaft an sich ein Gemeinschaftsgefühl. Aber auch die Deutschen fangen dann nach einigen Tagen an, sich damit zu identifizieren. Und dann läuft man bei der Eröffnungsfeier in dieses Stadion ein, das ausverkauft ist, was Millionen Menschen sich im Fernsehen angucken. Und du kannst dabei sein und kannst quasi stellvertretend für Deutschland die Spiele eröffnen. Und das ist natürlich toll. Und dann im Stadion zu stehen letztendlich und den Wettkampf zu machen, ist aber nochmal was ganz anderes. Und da fühle ich mich tatsächlich als Athlet. Und da fühle ich mich nicht, dass ich jetzt vorrangig Deutschland repräsentiere, sondern mich als Athlet und mich als Person. Und das zeige, was ich ja auch trainiert habe, weil letztendlich hat Deutschland ja nicht für den Erfolg trainiert, sondern ich selbst. Und ich denke mal, das sind zwei verschiedene Dinge.
Die Professionalisierung hat doch sicherlich auch im Behindertensport schon auch gewaltige Schritte gemacht. Oder ist das noch so ein bisschen das Refugium der Ideale, die wir bei den Olympischen Spielen verloren haben?
Ja, eigentlich gingen die Olympischen Spiele ja vom Amateursport aus. Und es war ja auch lange Zeit immer noch eigentlich, das heißt Regel, aber Vorschrift, dass die Athleten reine Amateure sein sollen, die da antreten. Das ist auch im Behindertensport mittlerweile nicht mehr so. Also in Deutschland ist es nach wie vor sehr schwierig, gerade als Leichtathlet, wirklich professioneller Athlet zu sein. In anderen Ländern geht das schon ein bisschen besser. Und ich denke, das entwickelt sich schon definitiv in die Richtung, weil wenn ich mich selbst ansehe und sehe, dass ich 9 Stunden am Tag arbeite, dann 4 Stunden im Training stehe und dann noch irgendwie auf meinen Schlaf kommen möchte, ist es irgendwann einfach nicht mehr machbar. Und man hat als Sportler ja schon den Anspruch, vorne mit dabei zu sein und zu gewinnen. Und das kann man mit 2 Stunden einfach nicht erreichen. Und da muss man irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich möchte vorne mit dabei sein, aber dann muss ich bei der Arbeit Abstriche machen oder irgendwo anders. Und das ist eine Entscheidung, die man trifft.
Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Wie viel Zeit haben Sie denn fürs Trainieren und wie viel Zeit müssen Sie investieren?
Also ich arbeite ja nachts, also stehe ich meistens 2.30 Uhr auf tatsächlich, gehe dann zur Arbeit des Mittags, dann schlafe ich meistens noch eine Runde und esse was. Dann geht es ins Training und gegen 6, 7 Uhr abends bin ich dann im Bett und schlafe auch dann direkt. Also Privatleben ist wirklich nicht so groß vorhanden.
Und seit wann geht das so?
Jetzt seit 3 Jahren, also so professionell, ja.
Wie war denn genau Ihr Weg dann in den Leistungssport?
Als nach meinem Unfall, als ich wieder angefangen habe mit dem Sport, war sicherlich nicht der Plan, in den Leistungssport zu gehen, weil ich habe vorher viel Sport gemacht und auch eigentlich täglich trainiert, aber es war definitiv nicht in dem Leistungsniveau, wo ich jetzt bin. Und ich wollte eigentlich nur wieder ein bisschen Sport machen, weil ich Spaß daran hatte und weil ich es toll fand, meinen Körper zu genießen und diese Leistung zu verspüren und dass ich besser werde und auch ja, generell die Sportart Spaß macht. Und deswegen habe ich einfach angefangen mit Joggen und wieder so ein bisschen, ja, das, was mir halt irgendwie Lust und Laune gemacht hat. Aber dann habe ich gesehen, dass es gerade vom Finanziellen her im Behindertensport ist, schwer Breitensport zu machen. Weil so ein paar Sportprothesen, das kostet 20.000 Euro. Und das finanziert zu kriegen, das ist Wahnsinn. Also wenn du dann nicht im professionellen Sport bist, weil die Leute, die dir das dann vielleicht sponsoren, die wollen natürlich auch eine gewisse Gegenleistung dafür. Und die wollen dann, dass du besser wirst. Und du hast dann auch irgendwann selber den Anspruch irgendwie, okay, du möchtest das auch wert sein, dass da so viel Geld investiert wurde. Und du möchtest gut werden und möchtest die Chance nutzen. Und irgendwann packt einen dann der Ehrgeiz und so bin ich dann irgendwie in den Leistungssport gekommen.
Wo haben Sie da den Einstieg gefunden? Man geht ja nicht irgendwie dann einfach zum Sportverein und sagt, hört mal her, ich will tolle Prothesen haben und muss deshalb ein bisschen schneller laufen. Was geht?
Also nach dem Unfall habe ich angefangen, quasi selbstorientiert ein bisschen was zu machen, was halt ging ohne die Sportprothesen, also ein bisschen geschwommen und war viel irgendwie walken oder irgendwas in der Richtung. Und dann hatte ich noch abschließend zu meiner Gehschule eine Reha. Da habe ich eine Trainerin kennengelernt, die halt mich in der Gehschule trainiert hat und dann halt auch irgendwie ein bisschen in die Richtung gestupst hat und gesagt hat, guck mal, es gibt auch Behindertensport und da gibt es auch die und die Athleten und die machen das so und so mit den Sponsoren und mit den Sportprothesen. Und die hatte dann gute Kontakte zu dem Verein, wo ich jetzt bin, in Leverkusen. Und die haben gesagt, okay, die unterstützen die Sportler mit Prothetik und mit guten Bedingungen. Und da könntest du gerade als Nachwuchs einfach einen Einstieg finden. Und das habe ich ausprobiert und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben. Ja.
Warum sind die Prothesen denn so teuer?
Die Alltagsprothesen sind noch viel teurer. Also die kosten pro Paar so.
Sind jetzt die Sportprothesen?
Nee, das sind die Alltagsprothesen. Die kosten so um die 100.000 Euro. Und die Sportprothesen, die sind eigentlich viel simpler und die müssen ja nur eine einzige Funktion beherrschen, das schnelle Laufen. Mhm. Und ich denke mal, das Teure ist einfach daran, dass es eine Spezialanfertigung ist, dass es ein medizinisches Produkt ist und in der Masse nicht angeboten wird und daher natürlich einfach...
Jetzt haben wir schon viel über Leistung und über Sponsoren und Zwänge geredet, aber der Sport kann ja auch idealistische Ideale transportieren. Also zum Beispiel der Deutsche Fußballbund, der wirbt im Fernsehen mit dem Slogan Mass Integration. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Also sie spielen darauf an, dass in der deutschen Fußballnationalmannschaft viele Spieler mit ausländischen Wurzeln zu Hause sind, Mesut Özil, Sami Khedira, Jerome Boateng und andere. Und da haben sie sicher recht, denke ich, weil ja auch im breiten Sportbereich sehr, sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund in Vereinen eine Heimat finden und dass es eher dann ein Bereich ist, in dem man sich vermischt, was vielleicht in dem Schulsystem nicht mehr so der Fall ist. Wie war das im Frauenfußball? Konnte man da ähnliche idealistische Ideale vertreten? Hat das für die Gleichberechtigung der Geschlechter irgendwie eine Rolle spielen können?
Naja, grundsätzlich muss man ja sagen, dass es eine Sportart ist, die einfach männlich dominiert ist, wobei viele Sportarten, die aus der Weimarer Zeit gekommen sind, aus dem modernen Sport erstmal Männer ausgeübt haben. Also anderes Beispiel ist der Handball. Feldhandball wurde für die Frauen entwickelt, damit sie auch eine Sportart haben, wo sie einen Ball haben und dann in den 20er Jahren mitspielen konnten. Gibt auch sehr schöne Bilder.
War das geplant? Hat sich da ein Funktionär hingesetzt und gesagt, so, jetzt geben wir den Frauen einen Ball in die Hand und gucken wir mal, was die damit machen können?
Der Name ist mir jetzt gerade nicht parat, aber es gibt auf jeden Fall Hajo Bernett, Sporthistoriker, der das erarbeitet hat, dass der Feldhandball für die Frauen da war. Und in dieser Zeit, diese Bilder haben auch bei meinen Recherchen dazu geführt, dass ich dachte, ist das jetzt Frauenfußball oder ist das Handball? Mhm. Auf jeden Fall in den 20er Jahren gab es schon an Universitäten in Deutschland Frauen, die Fußball spielten. Da gab es empörende Briefe, wie das denn sein kann, dass sie das spielen. Das zog dann weiter und es gab dann in Frankfurt sogar 1933 einen ersten Frauenfußballclub. Heute gibt es ja auch den ersten FFC, aber der hielt sich nur da ein Jahr. Dann war die gute Frau, die das initiierte, dann musste den Verein wieder aufgeben. Und dann kam die Zeit des Nationalsozialismus, wo das einfach zum Rollenbild der Frau nicht passte. Also, weil das gegen gesundheitliche Vorstellungen, also dass die Frau dann noch Kinder bekommt, dass sie ihre Weiblichkeit verliert. Das zog sich dann auch weiter bis nach dem Krieg, wo dann auch noch in den 50er, 60er Jahren hieß, nein, sie dürfen keine Stollenschuhe tragen, weil sie sich verletzen können und das hat Auswirkungen auf den Zyklus. Also wirklich sportmedizinische Gründe, wo man sagte, ja, diese Frauen sollen keinen Fußball spielen und das hatte sogar dann in der Bundesrepublik zur Folge, dass es heißt immer, der Frauenfußball war verboten. Ja, man muss dazu sagen, der DFB hat in der Bundesrepublik den Frauenfußball verboten. Also es war ein Verbandsverbot und es gab sogar Tendenzen für einen eigenen Frauenfußballverband.
Darf ich da kurz dazwischen fragen, wie kann man einen Verband das eigentlich verbieten? Kann man dann können die nicht einen eigenen Verband gründen und sagen, das ist uns doch wurscht, was die machen?
Ja, also es gab Tendenzen für einen eigenen Verband in Nordrhein-Westfalen, den gab es auch ein Jahr. Aufgrund der Kürze der Zeit bin ich dem noch nicht nachgegangen. Aber ja, gucken Sie sich die Führungsetagen der Verbände damals an, gucken Sie sich heute an, da sitzen nicht viele Frauen. Der Zeitgeist, wenn man der Meinung war, dass Frauen noch nicht Fußball spielen sollen, dann wurde das eben nicht gefördert und der Unterschied, worauf ich mich in meiner Dissertation dann darauf konzentrierte, in der DDR, also eine Gesellschaft, die zwar dann am Ende eine Diktatur war, aber wo das Bild der Frau, also sie einfach emanzipierter war und sich einfach Nischen gesucht hat in den Betriebssportgemeinschaften, wo die Frauen einfach dann spielten. Es waren nicht viele, also im Vergleich zur Bundesrepublik waren das am Anfang 3.500, in der Bundesrepublik waren es dann schon 140.000, am Ende waren es dann 400.000 in der Statistik in der Bundesrepublik, in der DDR waren es 5.500. 1000 nur, wobei dann auch Hannelore Ratzeburg vielleicht dem einen oder anderen bekannt gesagt hat, dass diese Statistik auch ja, wahrscheinlich nicht ganz real ist, weil da
die 400.000.
Genau, weil da Frauen mit drin sind oder Vereinsmitglieder mit drin sind, die das einfach nur, die passiv in dem Verein sind. Also 70.000 sollen zu der Zeit gespielt haben.
Wie trotzdem viele spielen denn heute?
Heute haben wir über 1 Million angeblich. Ich sage immer noch angeblich. Also ich habe jetzt die letzten 1,5 Jahre auch in Brandenburg im Fußball-Landesverband mitgearbeitet, habe versucht, eigene Statistiken zu erstellen und es ist eine mühsame Arbeit, sowas zu erstellen, aber deswegen glaube ich, ist die Statistik, die jetzt beim DFB ist, dass wir nicht bei 1 Million sind, sondern dass wir schon noch weiter drunter sind. Trotzdem die Entwicklung bis hierhin, es gab einen Journalist, der hat ein Buch geschrieben, Der lange Weg der Anerkennung, und da würde ich die Parallele zum Behindertensport vielleicht ziehen wollen, dass es eben Zeit braucht, bis man da ist. Also man wird nie an den Männerfußball herankommen, aber wenn vielleicht man schon die Unterscheidung macht, dass man vom Frauenfußball redet und vom Männerfußball, wieso redet man nicht vom Fußball? Wieso redet man beim Sport nicht generell vom Sport und macht nur eine Unterscheidung? Also es ist dann die Frage der Inklusion, die man hier aufwerfen kann. Also klar, Math, Integration, okay. Aber Inklusion ist dann, denke ich, auch ein Thema.
Also plädieren Sie gerade für gemischte Mannschaften? Wie das, ich glaube, bei Birgit Prinz wurde das doch mal diskutiert, dass sie bei einem italienischen Erstligaverein spielen könnte.
Da kann man sich, glaube ich, mit Sportsoziologen auch sehr drüber unterhalten, dass man dekonstruiert, klar. Also dann kann man alle Kategorien abschaffen, das nun nicht, aber es ist halt die Frage, eine Gesellschaft verändert sich und es braucht Zeit und wir haben heute nicht die Gesellschaft wie in den 20er Jahren und dann ist die Frage, was wir in 30 Jahren mit dem Frauenfußball haben. Also ich komme jetzt aus Potsdam hierher, da haben wir den mit besten Verein im Frauenfußball, aber was passiert, wenn der Turbine Potsdam, was passiert, wenn der Initiator und 40-jährige Mitglied Bernd Schröder irgendwann aufhört und die Strukturen in diesem Verein vielleicht jetzt da sind, aber welche Kontakte hat er? Also
gibt es da keine Frau, die dann das Zepter
noch nicht
übernimmt? Oder ist er so ein Platzhirsch?
Ja, jetzt ist er erst mal 70 geworden. Also.
Ja, aber um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, haben sich die Pionierinnen des Frauenfußballs explizit als Vorbilder begriffen, dass sie Geschlechterrollen einreißen wollen?
Nein.
Aber sie wurden dann vielleicht ein bisschen in die Rolle gedrängt.
Also in der Berichterstattung auf jeden Fall. Wenn man sich die Berichterstattung in der Bundesrepublik anguckt zu dieser Zeit, dann waren das die Pioniere, dann waren das die Vorreiterinnen. Und in der DDR waren eher die Betriebe, die Männer, die waren stolz auf ihre Frauen. Also da gibt es schöne Videos über die Knäckebrotbäckerinnen aus Tangermünde, die dann am Sonntag dort spielen und der Mann an der Seitenlinie sagt, ja, das ist meine Frau. Also das ist eine eigene Welt.
Ich war als junger Sportjournalist mal beim Frauenrugby, erste Bundesliga, ich habe es vorhin erzählt, das fand ich auch sehr schön, da wälzten sich starke Spielerinnen im Match und außenrum standen die Männer mit Kinderwagen und tranken Kaffee miteinander, das war, das fand ich, das war eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, weil es hatte so etwas sehr, sehr Friedliches, was auf vielen Dorffußballplätzen leider nicht so zu Hause ist. Wie ist das im Behindertensport? Und da stellt man doch auch, da geht es nicht nur darum, Leistung zu bringen, sondern zu beweisen, was man kann und um Anerkennung und um Eingliederung zu kämpfen.
Also ich denke, es gibt solche und solche. Wenn ich gerade zum Beispiel den Athleten betrachte, Oscar Pistorius, der Südafrikaner, der bei den Nichtbehinderten auch gestartet ist, ich glaube, dem ging es nicht darum, wirklich jemandem irgendwas zu beweisen. Weil ich habe den ganz am Anfang kennengelernt, als ich angefangen habe mit dem Sport, weil unsere Trainer sehr gut befreundet waren. Und der fühlt sich einfach nicht als behindert. Der ist so auf die Welt gekommen und hat immer Sport gemacht und war halt immer ein bisschen schlechter als die anderen. So, und musste sich immer ein bisschen mehr anstrengen, um überhaupt gewählt zu werden in die Mannschaften oder dabei zu sein. Und jetzt ist er quasi so gut, dass er da mitmischen kann. Und jetzt sagen sie ihm auf einmal, nee, du gehörst doch nicht mehr dazu. Und das hat er nicht verstanden, glaube ich. Und ich glaube, ihm ging es eher darum, dass er sich, am Anfang wurde er immer gleichgestellt und auch von seiner Mutter immer behandelt, als wenn er ein ganz normaler Junge gewesen wäre. Und auf einmal ging das nicht mehr, als er gut wurde. Und ich glaube, das war das, worüber er sich aufgeregt hat und weswegen er sich das auch dann durchgeboxt hat.
Mhm. Und würden Sie sagen, das hilft Ihrem Sport, dass man jemanden hat, der bei den Olympischen Spielen dann auch startet und sich da ordentlich schlägt? Oder lenkt es die Aufmerksamkeit eigentlich in eine falsche Richtung?
Sowohl als auch, weil viele haben natürlich dieses Jahr, stand die Technik sehr im Vordergrund bei den Paralympics und es sollte schon natürlich noch in den Sport gehen und nicht darum, wer die teuersten und tollsten Prothesen läuft. Aber er hat natürlich viel Aufmerksamkeit erzeugt und er hat natürlich auch viel positive Aufmerksamkeit erzeugt, indem er gezeigt hat, dass Behindertensportler nicht unbedingt ein schlechterer Sport sein muss, nur weil sie vielleicht ein Handicap haben, sondern dass die genauso eine Leistung bringen können. So. Der deutsche Weitspringer Markus Rehm, der ist mit einer Prothese 7,5 Meter weit gesprungen. Und da dann noch wirklich vom gehandicapten Sport zu sprechen, das finde ich dann eigentlich schade, weil das ist halt eigentlich vielleicht keine Behinderung, sondern eher eine Chance. Und gerade die Leute, die diese Chance auch genutzt haben, der Behinderung, und so genutzt haben, dass sie da wieder wirklich Leistungen bringen können, das sind definitiv schon Vorbilder.
Und da haben wir immer das Problem der Vergleichbarkeit, oder? Dass man das wahrscheinlich, wenn wir mit gemischten Mannschaften, mit Männern und Frauen im Fußball spielen, ähnlich. So. Kann man das dem Publikum dann verkaufen?
Naja, ich glaube, also Bernd Schröder hat die Meinung vertreten, dass Frauenfußball ein eigener Sport ist. Und wenn man dann Gero Bisanz nimmt, den ehemaligen Nationaltrainer, der hat gesagt, er hat das gleiche Training gemacht. Der hat in der Deutschen Sporthochschule Köln damals Trainingsprogramm ausgemacht, hat erste Frauen gehabt und hat dann gesagt, ich muss das nicht ändern. Also die trainieren bei mir so und bei so. Ja, ist die Frage. Also vergleichen tun wir automatisch als Menschen, glaube ich. Also dass wir gucken, und wir brauchen irgendwie scheinbar im Sport auch diese Kategorien, dass wir das, also ich war bei den Paralympischen Spielen letztes Jahr in London, als ich die mir am Fernsehen angeguckt habe, mit den ganzen Schadensklassen. In der Sportgeschichte habe ich mich damit bisher nicht befasst. Also auch da gibt es eine Trennung in der Sportgeschichtsschreibung. Also da gibt es eine Professur in Deutschland, die sich damit auseinandersetzt. Und in
Schadensklassen
oder mit dem Behindertensport. Und viel hängt damit zusammen, dass es vielleicht was Fremdes ist, dass man durch Berichterstattung oder durch Kontakte dann irgendwas aufklärt darüber. Aber grundsätzlich vergleichen bringt es nichts. Also warum sollen wir die Männerbundesliga mit der Frauenbundesliga vergleichen? Also mit dem ganzen Zirkus. Ich meine, es gibt eine Champions League der Frauen im Fußball, das ist super, also das soll auch weiter bei. Aber das Endspiel, als es hier in München war, fand ja auch nicht in der Allianz Arena statt, klar, weil da sind dann nur 10.000 People und waren dann außerhalb, war ja aber dann dafür, obwohl es waren 50.000 im anderen Olympiastadion in München, das stimmt schon. Aber auch da haben die Medien ein Beispiel aufgegriffen, dass einer sich eine Karte fürs Endspiel gekauft hat, hat sich gefreut, dass er noch eine Karte bekommen hat und hat dann gemerkt, oh, ist ja das Frauenendspiel, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wieso berichtet man dann so darüber? Also.
Aber zum Beispiel die Frauen-WM, 2011 war das, ne? Die hat ja doch also irrsinnige Zuschauerzahlen gehabt. Die Stadien waren voll, die Übertragungen sind gut gewesen. Das ist doch auch eine relativ rasante Entwicklung gewesen.
Also das ist sicherlich positiv zu konstatieren, dass es die Stadien nicht ganz ausgefüllt war, aber dass das Endspiel fast ausverkauft war. Trotzdem Deutschland ausgeschieden ist, aber auch da Erwartungshaltung. Also ich meine, man hatte von der Nationalmannschaft die Erwartung, die holen jetzt den dritten Titel hintereinander. Und auch in den Redaktionen wurde das geschrieben. Aber wenn sich einer mit dem Sport wirklich auseinandersetzt, guckt er auch, wie die anderen Nationen sich weiterentwickeln und gucken, wo hakt es jetzt an Talenten auch dort. Also es ist immer die Frage, wie die Medien auf die Sportart gucken und wie sie behandelt wird. Und ich weiß nicht, also das könnte ich mir vorstellen, eine Analyse zu machen und zu gucken in den letzten Jahren Paralympische Spiele. Also wenn man Zyklen nimmt und nimmt Weltmeisterschaften im Frauenfußball, kann man genauso gut Paralympische Spiele sich angucken, welche Sportlerinnen waren dort erfolgreich oder Sportler in Deutschland und wie wurde darüber Bericht erstattet. Mhm. Ich glaube, dass da die neuen Medien heute vielleicht ein bisschen mehr helfen, also dass man da vielleicht auch noch mehr Öffentlichkeit bekommt.
Mama oder Einstein, Vorbilder im Wandel der Zeiten, heißt eine Reihe des Einstein-Forums Potsdam, bei der heute die Sportler im Mittelpunkt stehen. Gleich geht's weiter.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.
Man muss ja auch sagen, der Behindertensport, den gibt's ja auch erst seit 50 Jahren. Und London war jetzt das erste Mal, wo es wirklich groß in den Medien auch präsent war. Man kann jetzt da nicht erwarten, dass das alles super integrativ ist und gleichgestellt ist, weil es gibt es einfach noch nicht so lange. Und die Menschen brauchen eine Zeit, sich dran zu gewöhnen und sicherlich auch diese Distanz abzubauen dazu, weil in Deutschland ist eine Behinderung immer noch was Schlechtes auf jeden Fall. Ja, man muss dem Sport einfach noch ein paar Jahre geben und die Sportler sich entwickeln lassen und auch die Funktionäre drumherum. Genau, das gleiche wie im Frauenfußball.
Das ist ja auch noch nicht so alt. Also, außer, dass es in Schottland schon 1778 erste Spiele gab, wo Jungfrauen gegen Verlobte gegeneinander spielten. Aber halt nicht in dem Sinne.
Die hatten alle Röcke an und konnten sich besser tarnen. Ist es eigentlich manchmal anstrengend, dass man als Behindertensportlerin durch die Biografie nicht automatisch schon ein Vorbild ist?
Ja, es ist natürlich so, dass gerade zum Behindertensportler die Behinderung und die Biografie demnach auch dazugehört. Weil wenn du einen Sportler da langlaufen siehst und der läuft vielleicht die gleiche Zeit wie ein nicht behinderter Sportler, aber der hat eine Prothese, dann willst du natürlich wissen, was dem passiert ist. Dann interessiert dich erstmal die Geschichte, die dahinter steckt. Und ich denke auch viele Sportpersönlichkeiten ohne Behinderung wie Magdalena Neuner oder jetzt Lance Armstrong sind halt durch ihre Geschichte oder durch ihr Gesicht oder durch irgendwas, was sie neben dem Sport vollbracht haben, bekannt und berühmt geworden und nicht unbedingt allein durch irgendwelche sportlichen Leistungen. Mhm. Und sicherlich wird sich dann die gesamte Person angeguckt und nicht nur das, was sie im Sport machen, sondern auch, wie sie alle anderen irgendwie Aufgaben meistern oder was sie sonst so machen. Und mhm. ja, wenn ein Fußballspieler abends irgendwie feiern geht, dann werden da Fotos von gemacht und wird ein großer Artikel drüber geschrieben und alle interessieren sich, mit welcher Frau er da getanzt hat. Oder eigentlich hat das mit dem Sport an sich ja nichts zu tun, sondern sie suchen sich wirklich schon Personen, die vielleicht irgendwas besonders gut können und gucken sich dann an, wie sie andere Dinge besonders gut machen oder mhm. halt auch nicht gut machen.
Aber das ist jetzt im Behindertensport noch nicht so arg, oder?
Nein, definitiv nicht.
Das ist eigentlich ein Segen.
Ja, definitiv.
Welche Geschichten und Erwartungen werden eigentlich von Menschen an Sie herangetragen? Ich nehme an, Sie werden auch über Facebook, Ihre Homepage irgendwie Nachrichten bekommen mit Menschen, die wahrscheinlich ihr eigenes Schicksal auch gerne teilen wollen.
Ja, sicherlich. Also ich schreibe viel mit Leuten auch hin und her und auch E-Mails, die vielleicht selber einen Unfall hatten, jetzt nicht unbedingt in den Sport gehen möchten, aber sich Anregungen suchen, was sie mit ihrem Leben anfangen können, wenn sie jetzt ein Bein verloren haben oder einen Arm oder krebskrank sind oder was auch immer. Und ich denke, das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil damals hat es mir sehr geholfen, meinen Weg zu gehen. Und es muss ja nicht unbedingt der Sport sein. Aber solche Sportler sind halt Leute, die man irgendwie auch im Internet finden kann, wo man sich Sachen angucken kann und demnach schon irgendwo Vorbilder, auch für die alltäglichen Situationen und gerade im Behindertensport. Die Sportler werden oft als Lebensvorbilder genutzt mhm. und oft für Menschen als Vorbild gesetzt, wie die Situation meistern können.
Es wird ja jetzt auch ein Film rauskommen, ne? Gold, also wo drei paralympische Sportler ja begleitet wurden. Also
genau.
Ich weiß jetzt den Untertitel, aber so nach dem Motto, lebe deinen Traum. Hast du davon was mitbekommen?
Ja, so ab und zu, also ein paar Dreharbeiten. Die haben ja hauptsächlich mit, glaube ich, zwei Rollstuhlathleten gedreht und einem blinden Läufer. Ja, ab und zu bei verschiedenen Veranstaltungen, die ich jetzt gemacht habe, bei der Einkleidung zum Beispiel, waren die vertreten, haben die ein bisschen was gefilmt. Da habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass sowas auch wirklich groß im Kino auch gezeigt wird und auch in dem Maße produziert wurde, weil das war schon sehr, sehr aufwendig und sehr kostenintensiv. Und ich denke, es wird unserem Sport auf jeden Fall sehr helfen. Und die Paralympics letztes Jahr haben dem Film sicherlich auch sehr geholfen, weil die Aufmerksamkeit dann doch immer mehr auf die Athleten auch gerichtet ist und spannend wird für die Bevölkerung.
Aber trotzdem hat der Behindertensport ein Nachwuchsproblem, habe ich erstaunlicherweise gelesen.
Ja, ich denke gerade die jungen Athleten, die vielleicht auch so auf die Welt kommen mit einer Behinderung, es ist häufig so, dass die Eltern sagen, mein Kind ist nicht behindert, das kann ja alles machen und die wollen die Kinder nicht zum Behindertensport schicken. Und auch ein Kind, das will bei jedem anderen Sport auch dabei sein, wo die nicht behinderten Kinder spielen und die wollen dann Fußball spielen, die wollen das machen, die wollen normal sein. Und das ist natürlich sicherlich erstmal schwierig, dem Kind beizubringen, okay, du hast was anderes, mhm. aber du hast dafür auch andere Chancen. Das ist das eine und das andere natürlich Motorradunfälle oder Erkrankungen passieren natürlich auch häufig sehr spät, dass die Kinder und Jugendlichen natürlich dann auch relativ alt sind, dann schon, wenn sie mit dem Sport ja. beginnen. Und das ist eigentlich zu alt dann dafür, für den Leistungssport.
Ist das in anderen Ländern anders?
Also ich weiß, in den USA ist es natürlich was ganz anderes. Also, oder in Großbritannien, ja, ist in der Bevölkerung, da sind die Behindertensportler vor allem, das sind wirklich Helden. Und werden da fast noch über die Nichtbehindertensportler gestellt und sind da fast noch bekannter als die Nichtbehindertensportler. Und das finde ich sehr spannend, weil da ist es kein großes Problem, Nachwuchs zu finden. Also die haben wirklich bei den US Trials, also wo es sich für internationale Wettkämpfe qualifiziert wird, mhm. haben die wirklich Probleme auszusieben, weil die sagen, wir haben so viele gute Athleten, die irgendwie international eine Chance hätten. Und da ist eine sehr hohe Leistungsdichte entstanden.
Gibt es eigentlich auch kritische Stimmen, die irgendwie sagen, jetzt hat dieses höher, weiter, mehr, schneller auch den Behindertensport erfasst? Es gibt Leute, die mit Beinprothesen den Mount Everest besteigen und dabei dann auch noch ein paar Finger einbüßen oder die durch die Beringstraße schwimmen, da könnte man auch mal sagen, ja, was ist denn eigentlich mit uns, die das weder machen wollen oder die das wirklich nicht machen können? Jetzt werden wir vielleicht abgestempelt als faule Säcke, so wie derjenige, der kein Marathon rennen mag oder halt eine Couch-Potato ist.
Gar nicht, aber ich glaube, viele Menschen, die jetzt irgendwas erfahren haben, weswegen sie eine Behinderung haben und dann wirklich anfangen, Sport zu machen, neigen wirklich dazu, ins Extreme auch zu gehen, weil sie wahrscheinlich die besondere Herausforderung suchen und den besonderen Weg gehen wollen und dann diesen Willen, etwas zu tun, vielleicht noch ein bisschen mehr haben als die, die jetzt aus dem ganz normalen Alltag heraus entscheiden, ich laufe jetzt einen Marathon. Und ich denke mal, sicherlich gibt es dann da auch schon eine gewisse Motivation. Die muss man sicherlich erst finden, aber wenn man sie gefunden hat, kann man vielleicht noch ein Tickchen weitergehen als jetzt. Ja, mit einer normalen Geschichte in Anführungsstrichen.
Okay, aber dann nochmal ein kurzes Zwischenfazit. Der Sportler ist in großem Maße auch immer Vorbild für andere Sportler. Also wir haben am Anfang gesagt, okay, er wird ein Vorbild, wenn er Widerstände überwindet. Und jetzt ist immer die Frage, für was ist er ein Vorbild? Also offenbar, um andere zu motivieren, das Gleiche zu machen.
Nicht unbedingt, finde ich. Also gerade die prominenten Sportler in Deutschland, also wie zum Beispiel Fußballspieler oder Boris Becker, da interessiert man sich ja extrem auch fürs Privatleben. Und da wird der Sport rückt ja teilweise schon echt an den Seitenrand. Und da wird häufig geguckt, wen er heiratet oder was für einen Beruf er sonst noch macht. Mhm. Wie auch immer. Also ich denke, auch in den Lebenslagen sind die schon mittlerweile Vorbilder geworden.
Boris Becker ist jetzt vielleicht eher ein Extrembeispiel für Menschen, die als Sportlerhelden waren und danach aus welchen Gründen auch immer sozusagen zu tragischen Helden des Boulevards geworden sind, über die man sich ja lustig macht.
Ja, aber ich glaube, dass der Leistungssport ja generell dann in den Jahren mit der Fokussierung der Medien auf die Sportler und auf diese Events mit den Olympischen Spielen als Hauptaugenmerk, also dass dadurch das öffentliche Interesse einfach da gewesen ist und dass heute sozusagen der Breitensport, also das, was wirklich in den Vereinen passiert, das, was im Dorfverein irgendwo in Brandenburg passiert oder im Turnverein irgendwo so, dass das für mich aus meiner Perspektive, wenn ich rückblicke jetzt die letzten 100 Jahre, dass das an sich der ehrlichere Sport ist, der weg ist von den Medien, also der, wo es nur um die sportliche Leistung geht. Insofern geht es natürlich im Leistungssport auch. Also ich will dem Leistungssport gar nicht seine Daseinsberechtigung absprechen, aber wenn man sich anguckt, wie Verbände handeln, also da würde ich schon die These, die auch Professor Teichler vertreten hat, dass der Sport, also der Leistungssport oder der Verband im Hier und Jetzt denkt, bestenfalls die Zukunft plant und seine Vergangenheit dann immer irgendwie, ja, nicht vergisst, aber erst wenn Druck aufgebaut wird, also ich sag mal, die Zeit des Nationalsozialismus im Fußball wurde erst 2005 mit einer Studie aufgearbeitet. Der DDR-Fußball oder die DDR-Sportgeschichte wird versucht, in den letzten Jahren aufgearbeitet zu werden. Und insofern zu gucken, ja, also was macht auch wirklich in der Breite unten, also was wird dort tagtäglich gelebt, weil das ist, finde ich, ist unsere Basis der Gesellschaft. Also und das sind nicht, also die Menschen, die in der Fußball-Bundesliga spielen, also ich meine, es ist jetzt gerade dieses Buch von Timo Heinz herausgekommen, der die Karriere nicht geschafft hat, also den Sprung zum Fußball, zum Bundesligaspieler. Also was bleibt am Ende übrig? Und dann ist es aber auch die Verbindung zum Behindertensport irgendwie, wie Vanessa es zeigt, zu sagen, ja, ich arbeite aber noch nebenher. Ich mache eine Ausbildung, ich schlafe am Tag vielleicht doch meine 8 Stunden, wenn ich schaffe, und ich mache trotzdem Leistungssport. Also es ist immer so, ich glaube, es gibt da auch einfach unterschiedliche Ebenen im Grad und auch irgendwie durch die Anerkennung oder durch die Spezifizierung der Medien, auf welche Sportart ich mich konzentriere. Also ich meine, bei der Süddeutschen Zeitung auf der Homepage habe ich schon gesehen, dass da viele verschiedene Sportarten auftauchen,
aber nicht nur die wichtigsten. Sie sagten gerade, haben gerade den Breitensport erwähnt, aber da könnte ich jetzt aber auch einwenden, gut, da sind sicherlich Vorbilder zu Hause, da sind tolle Betreuer, tolle ehrenamtliche Menschen, aber naja, wir haben auch ein Problem mit Gewalt auf den Amateurfußballplätzen, da will niemand mehr Schiedsrichter sein. Wenn man Sportvereine anschaut, dann kann man sich denken, okay, da lernen die jungen Leute saufen und rauchen.
Das ist auch ein Abbild der Gesellschaft, na klar.
Also. Wo sind da die Vorbilder? Was machen die?
Die Vorbilder sind da weiterhin noch die Trainer am Ende, die das hoffentlich, wenn es so Aktionen gibt vom Deutschen Olympischen Sportbund, Sport ohne Alkohol, dass das auch umgesetzt wird und dass nicht der Co-Trainer demnächst mit dem Bier und mit der Zigarette daneben sitzt zum Beispiel. Aber tagtäglichen, ich spiele selber in der Berliner Verbandsliga noch, sieht das dann vielleicht doch anders aus. Also ja,
da gibt es Mist zu? Erzählen Sie.
Was jetzt?
Die wüsten Zustände in der Berliner Verbandsliga Nord.
Naja, also Trainer versuchen sozusagen, dass man mit den Vereinsklamotten nicht raucht und nicht trinkt. Ja. Aber es gibt andere Vereine, wo die Spielerin dann schon nach dem Spiel dort steht und eine Zigarette im Mund hat. Und das ist auch Frauenfußball. Also es ist nicht nur die schöne Lira Bayramay oder das ist auch das, was unten passiert. Aber es ist genauso Männerfußball. Mhm. Im Leistungssport ist das hoffentlich nicht so.
Mittlerweile steht Nikotin beispielsweise im Wettkampf zumindest auf der Dopingliste. Also du darfst nicht unter Nikotineinfluss, also darfst nicht kurz vorher geraucht haben. Und das finde ich auch absolut in Ordnung so.
Ist das denn leistungssteigernd? Das ist doch eher eine Beeinträchtigung, oder?
Nicht unbedingt. Also klar, wenn du jetzt eine Ausdauereinheit, also Ausdauersportler bist, dann ist es sicherlich eine Einschränkung. Aber gerade in technischen Disziplinen wie im Wurf, Diskus, Speer, da kommt häufig auf Konzentration und auf Leistungsfähigkeit an. Also sich auf seinen Körper zu besinnen und an die Technik zu erinnern. Und da kann das schon helfen, anscheinend.
Ist denn Doping und Betrügereien im Behindertensport ein Problem, oder?
Also dieses Jahr oder letztes Jahr wurde ja so ein bisschen überschattet von dem Wort Technodoping. Also wirklich, dass die Technik immer mehr den Behindertensport beeinflusst. Und es war auch sehr schade, dass sich das so entwickelt hat. Aber immerhin, dadurch, dass es jetzt Thema geworden ist, sind da jetzt Menschen, die sich damit beschäftigen mit dem Thema und da eine Lösung für finden. Und es muss ja immer erst ein Problem geben, damit man einen Weg findet, wie man das lösen kann. Also es ist halt, Doping passiert dann, wenn da Geld hintersteckt und wenn es um Geld und um Erfolg geht. Und das war im Behindertensport bisher noch nicht so, deswegen war es wahrscheinlich nicht so wichtig, unbedingt gewinnen zu wollen. Und jetzt wurde auch einige an Nationen, die kriegen teilweise Prämien von so einer Olympiamedaille von Hunderten, Tausend Euro. Und dann ist es natürlich ein Thema geworden. Und ich denke, dass hier in Deutschland gerade die Leichtathletik einer der reinsten Sportarten noch ist, weil die Dopingprävention großgeschrieben wird und es eigentlich nicht möglich ist, hier in irgendeiner Art ein Doping zu betreiben. Aber da wird es immer mehr Thema.
Das konterkariert doch irgendwie eins der großen Klischees des Sports, das ist der Fairness, der faire Sportsmann. Das ist doch irgendwie, wenn wir uns unterhalten, scheint mir das ein Zerrbild zu sein. Und zum Beispiel vor einigen Monaten war mal eine große Aufregung, Miroslav Klose, der Fußballnationalstürmer, der mittlerweile in Rom spielt, der hat ein Tor mit der Hand gemacht und der Schiedsrichter hatte das nicht gesehen und hat das Tor gegeben. Und dann ist er zum Schiedsrichter gegangen und hat gesagt, nee, gilt nicht. Und alle sind schier ausgeflippt, was für ein toller Typ das ist. Und das müsste doch eigentlich Normalität sein. Und stattdessen haben wir Leute wie, ich bleibe jetzt beim Fußball, Paul Breitner, der mal ein Buch geschrieben hat, wir wollen keine Vorbilder sein, indem er sagt, wir müssen die jungen Spieler in den Vereinen dazu erziehen, dass sie die Leute umhauen, also dass sie faul spielen, wenn ansonsten ein Gegentor kommt.
Also, ich sag mal, da gibt es natürlich in verschiedensten Sportarten und im Fußball erst recht den Fairplay-Preis, der auch vergeben wird. Also der, wenn sowas passiert, dass ein Tor unberechtigt erzielt wird und man sagt, es war kein Tor. Aber selbst ich musste in meiner Sportlerkarriere letzte Saison die Erfahrung machen, dass mein Trainer zu mir kam und sagte, jetzt nächsten fünf Minuten haust du die Spielerin um.
Mach halt
und da habe ich gedacht, du hast eine Trainer-B-Lizenz. Das ist eine Lizenz, es gibt noch die A-Lizenz und dann gibt es den Fußballlehrer. Und da finde ich dann eben, okay, also dann ist man entweder fair, ist vielleicht ehrlich in der Gesellschaft und dadurch kommt man vielleicht manchmal nicht weiter, weil man einfach ehrlich ist und fair ist. Und dann ist die Frage, ist es aber dann der Sinn unserer Gesellschaft auch im Sport, dass wir dann unfair spielen, unfair sind, um dann weiterzukommen. Und das ist ja die Frage irgendwie des Dopings. Also sich zu fragen, würde ich das machen, damit ich einmal Olympiasieger bin? Oder damit ich einmal die Tour de France gewinne? Oder damit ich einmal, keine Ahnung.
Also ja, aber das ist dann über Vorbilder.
Fair Play Award ist letztes Jahr übrigens an eine Behindertensportlerin gegangen aus der Leichtathletik. Nachdem wir hatten 2011 Weltmeisterschaft gehabt und ihre Konkurrentin, eine Franzosin, ihre schärfste Konkurrentin, die hatte Spikes an, wo nach Regularien die Spikes nicht in Ordnung waren, was keiner verstanden hat so richtig. Und die Französin, die konnte sich nicht gut verständigen und dann hat die deutsche Athletin hat sich dann für sie eingesetzt, hat gesagt, sie können doch hier bei einer Weltmeisterschaft die jetzt nicht in Turnschuhen an den 100-Meter-Start gehen lassen. Und dann durfte sie unter Protest laufen tatsächlich, hat das auch gewonnen, die Französin. Die deutsche Athletin ist dahinter, hat Silber gewonnen und hat gesagt, also ganz ehrlich, gegen eine Konkurrentin in Turnschuhen will ich gar nicht gewinnen. Also was bringt mir der Preis, wenn ich dann genau weiß, unter normalen Bedingungen hätte ich das niemals gewinnen können. Fand ich sehr, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Also da ist der Behindertensport, denke ich, dem Nicht-Behindertensport noch ein Tickchen voraus.
Und das sind dann diese großen Beispiele, die vielleicht den Alltag, der gar nicht so ist, überstrahlen. Wenn ich mir im Fußball, da wird ja gefault und gewälzt und geschauspielert, was das Zeug hält und sowas. Das ist sehr viel deutlicher zu sehen, als wenn ich mir leistungssteigernde Mittel einwerfe und immer die Hoffnung habe, ich werde gar nicht erwischt. Akzeptieren wir das, dass Sportler um jeden Preis gewinnen wollen? Ich glaube, dann lassen wir das mal so stehen. Sportler wollen um jeden Preis gewinnen. Das ist vielleicht auch ein fragwürdiges Vorbild.
Dass es so ist. Also ich kenne genug Sportler, ja. Es gibt immer schwarze Schafe, aber ich denke, der Sport als sportlicher Gedanke ist das, weswegen jeder anfängt mit dem Training und niemand möchte auf unfaire Weise verlieren und niemand möchte auf unfaire Weise gewinnen. Also ich denke mal, es gibt ein paar dabei, die da vielleicht bereit sind, unfaire Mittel zu greifen, aber ich denke, die Breite steht da nicht hinter.
Ein anderer Bereich, in dem der Sport Vorbild ist, den wir kritisieren könnten, ist das Körperbild, das er transportiert. Kathi Witt und Oliver Kahn, die machen jetzt gerade beide Werbung für einen Diätanbieter, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will. Das andere Absurde ist, dass der Rest der Fußballnationalmannschaft oder andere Fußballspieler, die machen dann wieder Werbung für Schoko-Haselnusscreme und Bier. Also das passt ja auch nicht so ganz zur Diät. Und es ist nicht einfach unfair. Da stellen sich diese Leute hin, die haben wahrscheinlich vor ihrer Karriere schon einen tollen Körper gehabt, weil sonst hätten sie die Voraussetzungen gar nicht mitgebracht. Die haben durch ihre Karriere einen tollen Körper gehabt und jetzt wollen die mir Couch Potato auch noch sagen, dass ich ihn nacheifern muss.
Aber geht es darum wirklich in der Werbung? Also ich denke, auch im Sport geht es nicht darum. Also ich habe es auch schon häufig erlebt, dass ich auf einer Veranstaltung war, irgendwann im Winter, im Wintertraining, wo keine Wettkämpfe waren, und ich habe ein Glas Sekt getrunken. Und dann kommt man zu mir und sagt, wie, du bist doch Sportler, warum trinkst du denn Alkohol? Ich sage, es ist ein Glas, was ich trinke, ich betrink mich nicht und ich habe vielleicht mehr Disziplin als jetzt vielleicht andere und ich kann mich auch gut disziplinieren, aber ich denke, jeden Morgen ein Schokobrötchen zu essen, das hat niemandem geschadet und vielleicht machen die Sportler einem das dann auch schon vor, dass man in Maßen genossen auch genießen kann und trotzdem diszipliniert sein kann.
Da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, das war mir so, ich fand das Detail ganz nett, dass es die einen Sportler gibt, die zum Abnehmen aufrufen und die anderen uns eine Süßigkeit verkaufen, sondern eher, dass dann Menschen stehen, die ohnehin schön sind und deren Ideal ich niemals erfolgreich nacheifern werden kann. Und die stehen da als Vorbilder und ich sitze da und fühle mich jetzt zu dick.
Ja, dann fühlen Sie sich erstmal zu dick. Aber, also ich meine... Also ich meine, vielleicht wollen Sie auf die Ausstellung hinaus, die in Berlin gerade noch gezeigt wird, also Mythos Olympia, also wenn man sich Olympische Spiele anguckt, damals die Olympioniken, die hatten nun mal diesen gestählten Körper, die hatten, das waren sehr gut anzusehende, ja, Sportler einfach. Und das hat sich auch 20er Jahre auch wieder, da wurde Bewegung und Tanz, Gymnastik, da gab es auch eine Phase der Nacktkörperkultur, also wirklich Körperkultur im Nationalsozialismus, da hat man dann nur noch Lendenshorts getragen, da wurden die Übungen ausgeführt. Die Filme hat mein Professor sehr gerne in seiner Vorlesung gezeigt. Da waren die Studenten dann immer gleich immer so, haben geguckt und haben sich das angeguckt. Also das ist dann wieder klar, dieses auf Körperlichkeit und auch das, wo zum Teil, schlage ich den Bogen wieder zum Frauenfußball, auch auf die Weiblichkeit, auf die Sexualisierung des Sports einfach zurückgegangen wurde. Also gar nicht das Sportliche dann gesehen wurde, sondern einfach dann, ja, wie erstmal nicht aus gesundheitlichen Gründen und dann aber, ach, das sind doch alles Mannsweiber, die Fußball spielen. Oder das ist dann auf einmal jetzt 2000, haben sie alle auf einmal Zöpfe und tragen Bändchen. Also da kommt dann die Weiblichkeit wieder vor. Also es ist, glaube ich, immer so, gerade wie es in der Gesellschaft schwappt, wird es dann auf den Sport bezogen. Und da, weiß ich nicht, geht es rüber zum Behindertensport. Da gibt es natürlich ein ganz anderes Körperideal. Also da gibt es ja auch, also aus meiner Sicht, die nicht behindert ist, wären ja viele dann erstmal die Tischtennisspieler zum Beispiel, die vielleicht, weiß nicht, ob Kontergan geschädigt oder wie auch immer, also wo man da ja auch erstmal drauf reduziert wird und dann vielleicht erst auf die Leistung geguckt wird.
Kommt drauf an, also klar, die Behinderung ist schon wichtig und man muss sie verstehen, um zu verstehen, warum die jetzt 10 Sekunden schnell laufen und nicht 9 Sekunden wie der Usain Bolt. Die gehört dazu definitiv, aber ich denke auch mittlerweile, die Athleten, die da stehen und die 100 Meter gewinnen, sind auch wirklich Athleten geworden. Und das gerade in so Sportarten, wo es aufs Körperliche sehr ankommt, also wie in der Leichtathletik, dass die behinderten Sportler auch den nicht behinderten Sportlern nacheifern und sagen, okay, es ist vielleicht an sich für meine Sportart nicht hundertprozentig wichtig, dass ich so einen Bizeps habe oder so, aber es ist von der Erscheinung her, es muss schön anzusehen sein, das eine. Und das andere ist, es muss ja auch irgendwas widerspiegeln und zu sagen, okay, ich bin was Besonderes, ich habe meinen Körper so diszipliniert und ich kann jetzt die 100 Meter laufen, weil ich mich so diszipliniert habe und auch verzichtet habe natürlich viel.
Also der Sportler, um das nochmal zusammenzufassen, als Vorbild für Disziplin, Leistungsethos. Oh, ja. Gab es eigentlich jemals im Behindertensport oder im Breitensport oder Leistungssport ein Vorbild, einen Helden, den wir gefeiert haben, weil er verloren hat?
Also ich erinnere mich an einen Olympioniken. Ich überlege gerade, was der gemacht hat. Ich meine 3000 Meter oder 5000 Meter. Und der war der große Favorit. Nee, 400 Meter war das genau. Also der war Weltrekordhalter und alles. Als ich am Start hat er sich eine Sehne abgerissen. Und dann ist er wirklich mehr oder weniger auf allen Vieren ist er noch ins Ziel gekommen, hat es auch abgeschlossen. Das waren seine ersten und einzigen Olympischen Spiele. Und der wurde wirklich als Held gefeiert, weil er gesagt hat, okay, mir ist das jetzt passiert und ich habe jetzt keine Chance mehr gehabt, das zu gewinnen und diese Bestätigung zu holen, indem dass ich den Erwartungsdruck erfülle. Aber der hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch und das, worauf ich jetzt so lange gearbeitet habe, das erfülle ich mir jetzt.
Fällt Ihnen denn noch jemand ein?
Also mir fällt nur Meister der Herzen, Schalke 04 ein. Die 5 Minuten. Meister. Also jetzt aus der jüngeren Zeitgeschichte. Aber.
Gut, dann lassen Sie uns nochmal zusammenfassen. Wir sind schon viel durch den Sportkosmos geirrlichtert, vielleicht ein bisschen, auch ein riesig großes Thema. Versuchen wir nochmal zusammenzufassen. Sportler sind